Als Predigtext für den heutigen zweiten Advent führen wir sozusagen den Predigtext vom vergangenen Sonntag noch ein bisschen weiter. Da ging es ja um die 10 klugen und die 10 törichten Jungfrauen. Und wir führen jetzt sozusagen diese Schlafmützen-Problematik von Sonntag noch ein klein wenig weiter. Wir werden quasi angesprochen, wie die Brautjungfern in der Hochzeitsszene. Schlafen zur falschen Zeit kann Konsequenzen haben. Auf der Autobahn bei 130, wenn der Lehrer sagt, was in der Klausur drankommt, oder wenn der Apostel Paulus warnt, dass wir unser Leben nicht verschlafen sollen. Hört auf Römer 13, ich lese die Verse 11 bis 14. All das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlafen. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar wandeln wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ja, ihr Lieben, mit einem Weckruf beginnt die Adventszeit. Wacht auf, die Nacht ist vorgerückt, steht auf. Schluss mit der dösenden Langeweile, Schluss mit der unrealistischen Träumerei, Schluss mit der lähmenden Routine, mit der fatalen Erwartungslosigkeit. Ein neuer Tag beginnt. Es bleibt nicht alles beim Alten. Alles wie gehabt stimmt nicht. Etwas Neues kommt auf uns zu. Dieser Predigtext steckt voller Dynamik. Und das liegt nicht etwa an seinem rhetorischen Aufbau, sondern das steckt im Text selber. Der Inhalt dieser Worte macht das aus. Paulus spricht vom Kommen Jesu Christi. Und das verleiht diesem Text diese spannende Dynamik. Und hoffentlich auch diesem Gottesdienst und hoffentlich auch unserem Leben im Advent. Zunächst, der Text beginnt mit einer Zeitansage. Ihr wisst doch, was die Stunde geschlagen hat. Offensichtlich ist das die Grundvoraussetzung für die richtige Orientierung. Für das einer Zeit entsprechender Verhalten, dass man weiß, was die Stunde geschlagen hat. Offensichtlich ist das auch für viele Christen das Problem, weil wir so häufig die Orientierung verloren haben. Weil wir uns nicht mehr orientieren können und nicht mehr wissen, wie spät es eigentlich ist. Um uns herum werden seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten Parolen immer wieder traktiert. Es kann nur aufwärts gehen. Es wird immer besser. Es wird immer leichter. Im Zeitalter der Industrialisierung war das ganz mit Händen zu greifen. Es wird immer leichter. Die arbeitende Bevölkerung, die sich zu Tode geschuftet hat, bekommt jetzt endlich Maschinen an die Hand. Es wird leichter für euch. Ja, ja, die medizinische Forschung macht auch riesige Fortschritte. Viele Krankheiten sind heute gar kein Thema mehr, weil die richtigen Medikamente da sind. Und das wird so weitergehen. Es wird immer schöner. Ja, ja. Man könnte sich als Symbol ein riesiges Rad vorstellen, das sich unaufhörlich dreht. Und viele Leute haben das Empfinden, ja, genau so ist das Leben auch. Das ewige Stirb und Werde, wie es die Dichter nennen. Apropos, für den Buddhismus, ist ja inzwischen eine fast modische Religion, ist das Rad das Symbol. Das heißt nämlich, jeder Mensch wird in seinem Leben, sei es Gutes oder Böses, was er tut, er wird Karma anhäufen. Und je nachdem, wie viel Gutes er getan hat, wird er dann nach Ende dieses einen Lebens in ein anderes Leben übergehen. Und es wird immer ein ewiger Kreislauf sein. Und weil es offensichtlich lange braucht, bis ein Mensch so viel gutes Karma angelegt hat, dass er wirklich zur Vollendung gekommen ist, wird er verschiedene Stufen durchmachen müssen. Er wird mal als Tier, mal als Pflanze, mal als ein Niedriger, mal in einer höheren Stufe wiedergeboren. Es wird sich immer alles wiederholen. Das Rad dreht sich. Und irgendwann, wenn er richtig Glück hat, geht er ein ins Nirvana. Und das Nirvana wird völlig unpersonal gedacht. Es ist überhaupt nichts, was man sich jetzt vorstellen kann. Es geht einfach ein ins Nichts. Das ist dann die höchste Stufe. Ein ewiger Kreislauf. Wie kommt es, dass eine solche Religiosität eigentlich attraktiv geworden ist in unserer Zeit? Andererseits haben wir nämlich den Eindruck, die Gültigkeitsdauer von irgendwelchen Prognosen, von Gesetzesverlautbarung, Verabschiedung der Regierung, diese Gültigkeitsdauer wird ja immer kürzer. Es gibt kaum noch Prognosen, es gibt kaum noch verlässliche Daten für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Es wird ja alles im Laufe eines Jahres korrigiert. Man hat jetzt das Gefühl, wenn wir mal bei den Bildern bleiben, das Rad dreht sich immer schneller, bis wir schwindelig werden und tatsächlich die Orientierung verlieren. Und jetzt sagt unser Bibeltext, heute ist Advent. Und mit diesem Datum hat Gott ein Ereignis in die Weltgeschichte eingepflanzt, das uns nicht mehr von einem ewigen Kreislauf des Stirb und Werde reden lässt. Unsere Weltgeschichte und unsere Lebensgeschichte sind durch ein Ereignis fundamental bestimmt, nämlich das Kommen Jesu Christi, damals. Und es ist kein Zufall, dass wir unsere Zeit zählen nach Christi Geburt und nicht mehr, wie man das in der Rhetorik humanistischer Kreise oder auch damals in der DDR kannte, nach unserer Zeitrechnung oder vor unserer Zeitrechnung. Ein etwas merkwürdiger Versuch aller Annäherung an den christlichen Glauben zu eliminieren. Heute sprechen wir wieder post Christum natum, nach Christi Geburt und vor Christi Geburt. Ein Zeichen, ein äußeres Zeichen dafür, dass die Weltgeschichte durch dieses Ereignis eine Zäsur erlebt hat. Das andere Ereignis ist der zweite Advent, nämlich das Kommen Jesu Christi als Herr und Richter und Vollender dieser Welt. Und zwischen diesen beiden Adventen lebt unsere Welt, ereignet sich die Weltgeschichte. Und zwischen diesen beiden Adventen steht unsere Lebensgeschichte. Das ist eine neue Zeitmarkierung. Und wir merken dabei, das ist nicht nur eine Frage des Datums, sondern hier geht es um eine Einstellung. Paulus würde nicht sagen, ihr feiert Advent. Wir feiern nicht nur Advent und reden dann wieder von anderen Dingen. Wir leben im Advent und feiern deswegen Advent. Wenn wir uns dem annähern, dann werden wir unterscheiden lernen zwischen dem Ende aller Dinge und dem Ziel der Geschichte. Das Ende ist ja noch lange nicht das Ziel. Das ist schon ein großer Unterschied. Ob ich von einem Ziel spreche oder ob ich einfach sage, dass irgendwas zu Ende gegangen ist. Zielgerichtet leben, das wäre das biblische Zeitverständnis. Wenn wir schon ein Bild gebrauchen, dann wäre das sozusagen eine dynamische Entwicklung nach vorne hin, weil sie ein Ziel hat und nicht dieses ewige immer wieder, immer wieder. Für 15 oder 50 Jahre alt sind, 50 oder 70. Die entscheidende Frage für uns alle ist, welche Lebensziele haben wir? Können wir mit wenigen Sätzen sagen, was das Ziel unseres Lebens ist? Das wäre schon eine Herausforderung für diese Woche. Zweitens, wir sind der Vollendung des Heils wieder ein erhebliches Stück näher gekommen. Das ist eine Formulierung, die euch wahrscheinlich auch hellhörig gemacht hat. Paulus schreibt der Gemeinde in Rom, liebe Schwestern und Brüder, wir sind unserem Heil erheblich näher gekommen. Im Vergleich dazu zu der Zeit, als ihr gläubig geworden seid. Wann war das, als ihr gläubig geworden seid? Vor 5 Jahren, 10, 50? Hat sich nichts geändert bei euch? Es hat sich viel geändert. Christus ist euch in diesen Jahren ein gutes Stück näher gekommen. Das Heil ist uns Jahr für Jahr näher gekommen, als es damals uns nah war, als wir gläubig wurden. Ein Langzeitkranker, der von seinem Arzt hört, er müsse erst die Krankheit durchstehen, unter 8 Wochen sei da nichts zu machen, der fängt doch an, von der ersten Woche an zu zählen, wann die 8 Wochen vorbei sind. Oder ein Inhaftierter, dem 10 Jahre auferlegt worden sind. Was meint ihr, wann der anfängt zu zählen? Doch nicht erst im 9. Jahr. Der fängt im 1. Jahr an zu zählen. Um ja nicht zu verpassen, wann der Zeitraum der Entlassung näher rückt. Könnte es sein, dass unser Christsein deswegen so langweilig und so harmlos und so öde ist, weil wir nicht mehr zählen können, weil wir keine Erwartungen mehr haben? Dass wir uns nicht falsch verstehen, mit dem Zählen können meine ich ja nicht, dass wir irgendwie mit der Stoppuhr in der Hand dastehen und irgendwie den Countdown ausrufen. Als hätten wir es dann in der Hand zu sagen, jetzt ist es wirklich 5 Minuten vor 12 und dann 3 Minuten, dann muss es passieren. Ich meine nicht dieses Zählen, ich meine einfach nur diese Erwartung, dass unser Heil näher kommt. Oder kennt ihr nicht die Sehnsucht bei euch selber, dass ihr euch das wünscht, wenn ihr die eigene Zerrissenheit eures Glaubens manchmal seht? Sehnt ihr euch dann nicht danach, dass das Heil näher kommt? Wenn ihr euch mit euren Ängsten, eurer Unsicherheit wahrnehmt und sagt, das alles, obwohl ich Christ bin, sehnt ihr euch dann nicht danach, dass das Heil euch näher kommt? Wenn ihr eure eigene Unvollkommenheit und die ständigen gleichen Marotten beobachtet, von denen ihr so gerne loskommen würdet, sehnt ihr euch dann nicht danach, dass das Heil euch näher kommt? Wenn ihr die Welt anschaut, was geht euch dann durch den Kopf und auch vor allem durchs Herz? Ist es nicht ein dringendes Gebet der christlichen Gemeinde, dass das Heil auch unserer Welt näher kommt? Diese Welt geht doch nicht zum Teufel, selbst wenn sie durchs Feuer muss. Aber das Heil kommt uns näher. Das Heil, sagt Paulus dabei, ist das für ihn noch viel konkreter. Das ist nicht abstrakt, sogar um eine Größe. Das Heil, das ist der Heiland. Das Heil, das ist mit einem Namen, mit einer Person verbunden. Christus kommt uns näher. Die Vollendung unseres Heils, mit der Christus uns beschenkt hat, die rückt uns näher. Weil Christus im Kommen ist, sind wir unserem Heil näher gekommen. Jahr für Jahr. Natürlich sagt die Bibel, dass mit dem Kommen Jesu Christi in Herrlichkeit auch das Gericht verbunden ist. Christus kommt uns näher, die Vollendung unseres Heils, mit der Christus uns beschenkt hat, die rückt näher, weil Christus im Kommen ist, sind wir unserem Heil näher gekommen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, aber Christen wissen, dass der Richter ihr Heiland ist, ihr Retter. Auch hier möchte ich noch einmal den elementaren Unterschied des christlichen Glaubens zu den religiösen Entwürfen der sogenannten Postmoderne, der wir leben, kurz skizzieren. Der bekannt gewordene indische Christ Sadhu Sundar Singh hat, nachdem er die vielen religiösen Entwürfe seiner Kultur alle einmal durchdacht hat und auch durchlebt, zum Glauben an Christus gefunden. Und er hat dann in einer sehr, wie ich finde, anschaulichen Weise den Unterschied deutlich machen wollen. Er erzählte das anhand des Bildes, dass ein Mensch in eine tiefe Grube gefallen ist und sich schwer verletzt hat. Nun unten am Boden der Grube liegt. Und dann kommen die einzelnen Religionsstifter vorbei. Jetzt versucht bitte, das mit eurer Fantasie entsprechend einzuordnen. Der eine, der kommt, bemitleidet ihn, hat warme Worte für diesen armen Kerl da unten und sagt dann nur, ach, manchen geht's noch viel dreckiger. Und dann geht er weiter. Und nach kurzer Zeit kommt ein anderer, ja, das hätte ich dir gleich sagen können, das kommt dabei raus, wenn man so lebt. Und wenn man so unvorsichtig ist, dann muss man sich ja nicht wundern, wenn man in so eine tiefe Grube fällt. Tja, dann kann man nichts machen. Das ist sozusagen das Gesetz von Saat und Ernte. Sorry, er zuckt die Schultern, geht auch weiter. Und ein Dritter kommt und versucht, das Ganze zu interpretieren. Also hier ist offensichtlich ein Problem entstanden, weil die Infrastruktur der Gesellschaft auch nicht korrekt war. Solche Straßen, solche Verhältnisse dürfe man gar nicht zulassen. Diese Grube hätte gar nicht an dieser Stelle sein dürfen. Die hätte sehr viel anders abgeschirmt werden müssen oder es hätte etwas überdeckt werden müssen. Das muss man von der Soziologie her und von der Psychologie her unbedingt mal durchdenken. Also vielen Dank für diesen Input und er verabschiedet sich auch. Ein weiterer kommt. Junger Freund, versuch doch, dich auf dein besseres Selbst zu konzentrieren. Nimm nicht die Grube wahr und deine Schmerzen. Versenke dich auf dein Inneres und du wirst merken, in der Versenkung, in der Vertiefung, in der Meditation wirst du frei werden. Von der Enge, auch dieser Grube und von der Qual deiner Schmerzen. Ein weiterer kommt. Kopf hoch, das wird schon wieder. Keine Bange. Verlieren Sie nur nicht den Mut, Zähne zusammenbeißen und dann nach der Melodie tanzen, hilf dir selbst. Und irgendeiner, vielleicht irgendein Gott, der wird dir dann wohl auch helfen. Also wird schon wieder Kopf hoch, Unkraut vergeht nicht. Und er tritt ab. Und dann kommt einer, der sieht ihn, der redet nicht, der klettert runter in die Grube. Der kümmert sich um diesen Menschen, der heilt diesen Menschen und bemüht sich unter Einsatz seines Lebens, diesen armen, verwundeten, halbtoten, gestrauchelten wieder nach oben zu schaffen, dass er wieder leben kann. Das ist Jesus, sagt Sadhu Sundar Singh. Und er möchte damit deutlich machen, was der Glaube an Jesus Christus meint, im Unterschied zu den vielen Weltentwürfen der Religion. Ihr Lieben, das Heil, der Heiland ist uns näher als damals, als wir gläubig wurden. Und das, glaube ich, müssen in erster Linie die Christen wieder begreifen. Wir Christen müssen die Einzigartigkeit Jesu Christi wieder neu in unser Herz aufnehmen, um dann auch verstehen zu können, dass er das Ziel der Geschichte ist. Das Heil ist uns heute näher als damals, als wir gläubig wurden. Vergesst nicht, an wen ihr glaubt, ihr lieben Christenmenschen, und vertauscht Jesus Christus, den Heiland der Welt, nicht mit all den anderen Figuren der Religionsgeschichte. Bei allem Respekt natürlich vor den gedanklichen Leistungen, aber Heil und Errettung erwarten wir nicht von den Religionsstiftern. Drittens, deswegen gebraucht Paulus hier das Bild vom Tagesanbruch. Das ist das leitende Bild unseres Textes. Der Tag ist angebrochen. Ihr merkt, das ist ein ganz anderes Bild als die Abenddämmerung. Ja, wenn ihr euch das mal emotional vorstellt, ja, wir kommen so langsam zur Ruhe. Man ist auch müde. Man kann sich ausruhen und hinlegen. Das ist sozusagen dieses Bild Abenddämmerung. Tagesanbruch, aufstehen, da ist sowas wie Elektrisierung in der Luft. Da passiert was. Da erwarten wir etwas, denn ein neuer Tag bringt ja neue Erfahrungen des Lebens mit sich. Der Tag ist angebrochen. Das sollte das Lebensgefühl und das Zeitverständnis der christlichen Gemeinde bestimmen. Das kann Paulus nun wieder in einer Sprache deutlich machen, die wir schon manchmal gar nicht mehr in dieser Direktheit hier auszudrücken wagen. Aber ich will es versuchen, doch sehr ernst zu nehmen, was Paulus hier schreibt. Es geht nämlich für ihn um einen Ruf in die Wirklichkeit. Und er sagt, das ist wichtig, dass er das auch von Christen sagt, damit wir kein falsches Bild von Christen haben. Damit wir uns mit unserer eigenen Gebrochenheit und Fragwürdigkeit auch in diesem Text wiederfinden. Es sind Christen, die Paulus hier anschreibt in Rom. Wenn er sagt, Leute, ihr versucht euch selber zu betäuben und versucht einen rauschhaften Umgang mit den Dingen, um der Wirklichkeit auszuweichen, dann sagt er, Leute, das gehört in die Nacht. Es geht ganz konkret um einen alternativen Lebensstil. Gegen die Maßlosigkeit, die sich hier im Umgang mit den Nahrungsmitteln, im Umgang mit den Rauschmitteln, im Umgang mit der eigenen Sexualität zeigt, im Umgang mit den anderen Menschen. Diese Maßlosigkeit, sagt Paulus, das ist typisch für die Nacht. Das sind die Dinge, die das Licht scheuen. Aber Leute, der Tag ist angebrochen, die Nacht ist vorbei. Und wenn ihr das verstanden habt, dann bitte Schluss mit diesen rauschhaften Verdrängungsmechanismen eures Lebens. Was das Licht scheut in unserem ganzen persönlichen Leben, das wissen wir ja selber ganz genau. Advent heißt Schluss mit der Nacht und mit der Finsternis und all der Zwiespältigkeit unserer Existenz. Es geht um Selbstbetäubung. Bitte nicht mehr. Jetzt doch nicht mehr. Es geht um meine Ehre, meinen Namen, meine Vorrechte, meine Interessen. Jetzt doch nicht mehr. Was zählt wirklich angesichts des Ziels? Augustinus, der große Kirchenvater am Beginn des Mittelalters oder zu Ende der ersten großen Phase der alten Kirche, der ist bei einer gläubigen Mutter und einem heidnischen Vater aufgewachsen. Seine Mutter Monika hat viel um ihren Sohn geweint. Er war sehr begabt, äußerst begabt, hat ein bisschen was Christliches durch sie mitbekommen. Aber dann hat er auf dem Weg, als er Karriere machen wollte, in all den Metropolen der damaligen Zeit, ob es Karthago oder Mailand oder Rom gewesen sind, seine beruflichen Interessen verfolgt und hat den sogenannten Freuden des Lebens kräftig zugesprochen. Schrankenlos, zügellos und maßlos. Und in seinen Bekenntnissen später schreibt er, unser Herz ist unruhig, Gott, bis dass es Ruhe findet in dir. Das heißt, die Maßlosigkeit seines Lebens hat ihm innerlich nicht die Ruhe, nicht die Geborgenheit, nicht die Erfüllung geschenkt, nach der er sich gesehnt hat. Und eines Tages ist er bei so einem Freund in Italien, so ein schönes Landgut, döst so vor sich hin in der Mittagssonne und reflektiert seine Unzufriedenheit. Da hört er nebenan so ein Kinderspiel, so ein Abzählreim. Tolle Legge, tolle Legge, tolle Legge. So 1, 2, 3, Innenbogen raus bist du, sowas in der Art. Tolle Legge, das ist zu übersetzen, lateinisch nimm und lies. Dieses kleine Wort aus Kindermund in Nachbarsgarten wird für ihn zur Anrede Gottes. Nimm und lies. Er geht in das Zimmer seines Freundes und dort auf dem Tisch liegt das Neue Testament aufgeschlagen, ist unser Predigttext, Römer 13, 11 bis 14. Dann liest Augustin, die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, lasst uns anständig leben wie am Tag. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in sexueller Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern seht an den Herrn Jesus. Dieses Wort wird für Augustin der Auftrag zu seiner Bekehrung. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich ein Mensch über diesem Wort bekehrt? Augustin hat sich über diesem Wort bekehrt, ist Christ geworden. Und deswegen wahrscheinlich auch ist für ihn die Heiligung ein ganz elementarer Bestandteil seines Glaubens geworden. Augustin hat Glaube nie mehr ohne diesen Aspekt der Heiligung für sich verstehen können und hat das auch in seiner Theologie zum Ausdruck gebracht. Über einem solchen Wort eine Lebenswende. Und dann konnte dieser Mann seine guten Begabungen einsetzen für die Sache des Reiches Gottes. Kein geringerer als Martin Luther hat in seiner eigenen theologischen Arbeit unendlich tief bei Augustin graben können und hat sich von ihm inspirieren lassen. Ein Theologe, der eine lange, lange Wirkungsgeschichte hatte. Über diesem Wort die Lebenswende, der Ruf in die Wirklichkeit. Ich wünschte uns allen so sehr, dass wir diese Adventszeit wirklich mit diesem Ruf beginnen können. Es ist Zeit, aufzustehen. Es ist Zeit, das abzulegen, was der Nacht, der Finsternis angehört. Es ist Zeit, ganze Sache mit dem Glauben zu machen. Weil wir wissen, wir gehen unserem Heiland, dem Heil, immer weiter entgegen. Beziehungsweise er kommt immer mehr auf uns zu. Amen.